Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Mitarbeitende, liebe Hebron-Gemeinde und liebe Gäste, heute feiern wir ein großartiges Fest. Wir schauen zurück, wir schauen auf die Gegenwart und wir schauen heute Nachmittag auch nach vorne. Und ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dem 118. Geburtstag des Marburger Diakonissenhaus Hebron. Und zugleich auch zu diesem wunderschönen Jahreswort der Schwesternschaft aus Psalm 37, Vers 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Also wenn ich ehrlich bin, klingt das ziemlich gar nicht nach einem Festwort. Wir hätten vielleicht etwas ganz anderes erwartet. Freuet euch, jubelt, klatscht, geht mutig voran. Stattdessen hören wir, sei stille dem Herrn, warte. Und gleichzeitig steht über diesem Tag das Thema Gottesmomente. Wie passen diese Dinge denn zusammen? Was haben Stille und Warten mit Gottesmomenten zu tun? Die Geschichte des Marburger Diakonissenhauses ist voll davon. Wir werden heute einiges hören und ich denke, Sie können jede Schwester hier im Raum fragen, die könnte auch einen Gottesmoment hier erzählen. Was sind Gottesmomente? Ja, Glücksmomente kennt jeder. Gottesmomente sind eher seltener. Gottesmomente sind Momente, wo ich innerlich berührt werde. Glücksmomente sind Momente, wo ich vielleicht eine Prüfung bestanden habe, ein wichtiges Projekt abschließen konnte oder zwei Menschen sich ineinander verlieben, wo eine lange Freundschaft besteht, die trägt und immer wieder erneuert wird, wo Eltern die Geburt ihres ersten Kindes erwarten. Und ich durfte neulich in Brasilien bei unseren Freunden einen Sonnenaufgang über der brasilianischen Paranaischen Ebene miterleben. Das sind Momente des Glücks, Momente, die unter die Haut gehen, Momente, die uns begeistern. Jemand anders hilft gerne in seiner Nachbarschaft mit, ein anderer engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Menschen empfinden Glück, wenn ihr Leben Bedeutung für andere hat. Aber was sind dann Gottesmomente? Es sind besondere Erfahrungen mit Gott. Mein eigener Gottesmoment, den habe ich vorhin noch nicht genannt, der fand hier in dieser Halle statt. Als Jugendlicher war ich regelmäßig hier zum Pfingstjugendtreffen. Wer kennt das noch? Ah, danke, ich bin nicht alleine hier. Genau. Pfingstjugendtreffen. Und da hat der Redner Folgendes mal gesagt. Er hat sich darüber gefreut, wie großzügig Gott ist, welche Gaben er alle verteilt und dass wir seine Gaben doch ja nicht verachten sollen. Und dann hat er Folgendes gesagt, und wenn du Dorothea heißt oder wenn du Matthias heißt, dann hast du in deinem Namen ja schon das Wort die Gabe Gottes. Das ist übersetzt Matthias oder Dorothea. Dein Name hat also Bedeutung. Und eins will ich dir sagen, wenn Gott was verschenkt, dann verschenkt er bestimmt keinen Schrott. Und das hat mich zutiefst berührt. Gott verschenkt keinen Schrott. Ich bin ein wertvoller Mensch. Ich bin geliebt und ich bin gewollt. Und ich bin kein Schrott. Das habe ich hier erlebt, in dieser Halle. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Aufwand betrieben haben, für so viele junge Menschen eine Glaubenskonferenz hier einzurichten. Und damit auch die Möglichkeit gegeben, dass Menschen Gottesmomente erleben können. Was ist der Unterschied zwischen Glücksmomenten und Gottesmomenten? Naja, Glück entsteht meist durch positive Lebensumstände, durch Erfolg oder erfüllte Wünsche. Gottesmomente brechen oft unerwartet in unser Leben ein, in unseren Alltag ein, sogar mitten im Leid oder auch in der Stille. Glücksmomente zentrieren sich um das eigene Wohlbefinden des Ichs und Gottesmomente lenken eher den Blick weg von mir zu einem Größeren, zu einer heiligen Realität. Glücksgefühle sind oft intensiv, aber fliegen auch wieder schnell. Gottesmomente hinterlassen einen tiefen, bleibenden Frieden und verändern langfristig die Perspektive auf das Leben. Glück kann man zu einem gewissen Grad nachjagen, vielleicht auch erarbeiten. Gottesmomente sind unverfügbar. Sie sind ein Geschenk der Gnade Gottes. Ein Gottesmoment kann ein Glücksmoment sein, aber er geht weit darüber hinaus. Er schenkt eine tiefe Gewissheit, ich bin gemeint, ich bin geliebt und ich bin in dieser Welt nicht allein. Selbst in Momenten der Trauer und des Wartens kann diese Nähe Gottes erfahren werden. Etwas, das mit bloßem Glück nicht zu beschreiben ist. In dem Moment, wo meine Mutter gestorben ist, war ich an ihrem Bett. Es war mitten in der Nacht und ich war sehr müde, habe sie begleitet, habe ihr die Hand gehalten, habe über ihr gebetet. Und dann wurde ich so müde, dass ich mich im Nachbarraum, ich habe die Tür offen gelassen, hingelegt habe auf die Couch und geschlafen habe. Bin plötzlich eingeschlafen, war weg. Und die Nacht verging und plötzlich wurde ich geweckt. Ich weiß nicht, wer mich geweckt hat. Ich bin rüber ins Zimmer und erlebe dann die letzten 3 Minuten des Lebens meiner Mutter mit, wie sie ihren Atem aushaucht. Und in dem Moment, wo ihr Atem stillsteht, fangen die Glocken unserer Stadtkirche an zu läuten. Das war für mich ein heiliger Gottesmoment. Ich denke an den Propheten Elia auf dem Berg Karmel. Was für ein Glücksmoment. Er fordert 450 Anhänger des Baalkultes heraus und entzündet oder lässt, oder Gott lässt seinen Altar, der ja ganz triefend nassend Wasser war, mit Feuer erfüllen und verbrennen. Und derselbe Prophet sehe ich dann plötzlich ausgemergelt auf einem anderen Berg, einsam, depressiv, ängstlich auf dem Berg Horeb in einer Höhle kauernd, sitzen und abwarten. Dann erlebt er einen Sturm, ein Erdbeben und wieder Feuer und nichts von dem löst Glück bei ihm aus. Es ist auch kein Gottesmoment zu spüren. Und plötzlich folgt ein sanftes Säuseln, in dem sich ihm Gott offenbart. Das nenne ich Gottesmomente. Nicht, weil wir sie herbeizwingen könnten, nicht, weil sie spektakulär sind, sondern weil wir spüren, hier ist einer anwesend, der mir begegnen will. Schon als Jugendlichter mochte ich den Humor des bayerischen Provinzphilosophen Karl Valentin. Von ihm gibt es diesen fantastischen Ausspruch: Heute Abend besuche ich mich, mal sehen, ob ich zu Hause bin. Was, wenn Gott mich besuchen möchte, mich mit seiner Gegenwart beschenken möchte und ich bin gar nicht bei mir, ich wohne gar nicht zu Hause. Ich bin mit so vielen Dingen beschäftigt. Ich werde ständig beschallt, durchgetaktet, überwacht von Bildschirmen, To-Do-Listen. So vieles ist wesentlich in meinem Leben und lenkt mich ab, scheinbar wesentlich. Scheinbar scheint es wichtig zu sein, aber ich bin gar nicht bei mir zu Hause. Der Psalm 37 ist ein Weisheitspsalm und er lockt uns, nach Hause zu kommen, bei uns selber einzukehren und auf Gottes Einkehr zu warten. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Wer bei sich selbst wohnt, kann zur Ruhe kommen. Das ist wie bei einer eigenen Wohnung. Du kannst dort zur Ruhe kommen. Du kannst entscheiden, wann du ins Bett gehst. Du kannst deine Tür hinter dir zuschließen. Du kannst bestimmen, wie du dein Haus gestaltest. Du kannst Menschen einladen. Du hast eine Adresse. Du bist zu Hause. Und sowas tut gut, wenn man einen Ort hat, wo man geschützt ist, wo man zu Hause ist. Wo man nicht dauernd außer sich ist, sondern daheim ist. Der weisheitliche Spruch lädt uns ein, nach Hause zu kommen, mit 2 Dingen. Das eine ist, zur Ruhe zu kommen, nämlich das Wort sei stille dem Herrn heißt eigentlich, im Englischen wird es oft auch übersetzt mit to rest, komm zur Ruhe. Still werden, zur Ruhe kommen, wie geht es Ihnen damit? Bekommen Sie genug Stille in Ihrem Alltag? Stille ist ja nicht nur die Abwesenheit von Geräuschen, das wäre ja einfach. Ein einsamer Strand oder ein Spaziergang durch einen Wald, da kann ich durchaus Stille empfinden, obwohl es viel zu hören gibt. Und umgekehrt kann es äußerlich recht ruhig sein, während bei mir innerlich der Sturm tobt. Stillwerden bedeutet nicht nur etwas Akustisches, etwas, was ich abschalten kann, weniger machen kann. Es bedeutet auch, dass etwas tiefer wird, etwas weiter wird. Weniger, ja, ich kann Dinge runterfahren, ich kann Dinge loslassen, ich kann die Dinge abschalten, dass sie mich nicht mehr bestimmen dürfen. Und mehr, ich kann mich auf Gott einstellen, ich kann hören, ich kann durchatmen, ich kann auf die leisen Töne, die mich umgeben, hören und auch auf die innere Stimme Gottes hören. Es gibt Menschen, die können das, die können sich da Zeit nehmen, innerlich zur Ruhe kommen, die Stille lauschen, gut mit sich allein sein. Das sind glückliche Menschen. Aber ich erlebe es oft anders, dass ich gedrängt, gehetzt, genervt, gestresst bin und dass ich eben nicht zur Ruhe komme. Ich habe mal bei der Christusbruderschaft in Selbitz stille Tage gemacht und da hieß es Stille erleben, das war das Motto. Wow, da habe ich gesagt, da muss ich hin, ich will Stille erleben, ich erlebe das hier in Marburg nicht, muss da hin. Dann war ich da und dann mussten wir schweigen den ganzen Tag. Aber in mir wurde es nicht still. Boah, da ging ein richtiger Sturm ab. Es dauerte 2 Tage, 3 Tage, bis ich so langsam zur Ruhe kam. Das hebräische Wort, was hier mit Stillsein übersetzt ist, lautet Damam. Es bedeutet nicht nur schweigen, sondern zutiefst zur Ruhe kommen, aufhören, loslassen, sich nicht drängen lassen. Es ist das Bild eines Menschen, der aufhört, die Fäuste zu ballen, alles in die Hand zu nehmen. Im Psalm 37 spricht kein Mensch, der in einer heilen Welt lebt, sondern in einer Welt, die sich auf den Kopf gedreht hat, wo alles durcheinander geraten ist. Und er fragt sich mit anderen auch, warum geht es den Gottlosen so gut? Warum gelingt den anderen das? Was mache ich falsch? Warum würden mir so viele Steine in den Weg gelegt? Und es heißt mehrfach in diesem Psalm, entrüste dich nicht. Man könnte sich ja manchmal innerlich aufregen. Aber er sagt, nein, das brauchst du nicht. Entrüste dich nicht. Leg das mal ab, leg das mal runter. Komm zur Ruhe. Ich denke da, und wir haben ja vorhin die Lesung gehört, an die Martha aus Lukas 10. Mann, war das eine Frau. Ja, die hat echt was gerockt. Ja, die hat also die 12 Jünger plus Jesus eingeladen, hat gesagt, kommt zu Hause, ich mache euch mal eine Mahlzeit, ihr könnt bei uns übernachten. Ja, wer macht das heutzutage noch? Und sie hatte gerne Besuch und sie lud gerne Menschen ein. Und ihre Schwester Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört zu. Und Martha steht in der Küche und kocht, äußerlich und innerlich. Und die übliche Moral dieser Geschichte lautet ja, hören ist doch wichtiger als helfen, zuhören ist doch besser als zupacken. Doch das greift die Geschichte viel zu kurz und nur an der Oberfläche. Irgendwann platzt Martha die Schürze und sie beklagt sich bei Jesus, dass sie allein arbeiten und schuften muss. Und seine Antwort ist erstaunlich. Martha, Martha, du bist um vieles besorgt, aber eines ist nötig. Jesus spricht nicht das Küchenproblem an, sondern etwas ganz Grundsätzliches. Er spürt bei der Martha da was ganz anderes. Was ging denn in der Martha wirklich ab? Ich sage mal so, wenn sie ein Problem mit der Arbeit, die ihr zu viel wird, gehabt hätte, dann hätte sie ja auch Jesus sagen können, sag mal deinen Jungs, die sollen mal kurz in die Küche kommen, wir unterbrechen mal, ja, und die sollen mir mal alle helfen. Aber der Ärger, den sie ausgelöst hat und das Drama, was sie da reingebracht hat, ist ja, sag du mal meiner Schwester. Und dann kommt dieser kleine Satz, Herr, kümmert es dich nicht. Da kommt etwas zum Ausdruck, was die Martha wirklich bewegt. Es ging nicht um das Küchenproblem, es ging nicht um die viele Arbeit. Es ging im Grunde darum, kümmerst du dich nicht um mich? Siehst du mich gar nicht, Jesus? Merkst du gar nicht, wie ich schufte? Da ist was grundsätzlich kaputt gegangen. Martha hatte gar nicht so sehr das Problem mit Maria, sondern Martha hat das Problem mit Jesus. Merkst du nicht? Die viele Arbeit, das Getümmel um mich herum, ich pack's es nicht und dich kümmert's nicht. Hinter Marthas Worten steckt nicht nur Ärger, sondern die tiefe Verletzung. Ihre Frage meint, eigentlich liebst du mich, siehst du mich, bin ich dir wichtig? Und darum antwortet Jesus so grundlegend und sagt 2-mal ihren Namen, Martha, Martha. Das ist was Besonderes in der Bibel, wenn der Name 2-mal genannt wird, dann will jemand Kontakt zu mir aufnehmen, mir zugewandt sein. Und Jesus benennt ihre Unruhe und es geht ihr nicht um die Hilfe bei der Arbeit, sondern es geht ihr um ihr Herz, das nicht mehr arbeitet. Es gibt einen Punkt, an dem viele Aufgaben das Herz verhärten und den Raum für Gottes Barmherzigkeit nehmen. Wer selbst leer ist, gönnt den anderen auch keine Ruhe mehr. Innerlich steht die Frage, warum soll es dir besser gehen als mir? Es geht nicht weniger um Arbeit, nicht um weniger Arbeit, sondern um den verlorenen Fokus. Und manchmal bringt uns unser Dienst dazu, Gottes Liebe für uns in Frage zu stellen. Und wir sind im Alleingang unterwegs. Sei stille dem Herrn. Öffne dem Herrn dein Zimmer, deinen Raum. Komm zu Jesus. Martha, Martha, du hast viel Arbeit, ich sehe das. Maria hat das bessere Teil, nämlich die Beziehung zu mir gesucht. Darum geht es. Wir im DGD haben ja dieses schöne Motto, dankbar Gott dienen. Vielleicht müssten wir erstmal sagen, dankbar Gott lieben. Dankbar Gott, Gottes Nähe suchen. Dankbar vor Gott auf die Knie gehen. Das Wort kommt nicht zu den Lärmenden, sondern zu den Schweigenden, sagt Dietrich Bonhoeffer. Stille sein, nicht reden und trotzdem ganz bewusst auf ihn, auf Gott ausgerichtet sein. Und das ist der zweite oder der letzte Punkt. Ausgerichtet auf ihn sein heißt auf ihn warten. Warten ist nämlich was Aktives. Naja, in unserer Sprache hat Warten eher so ein bisschen negativen Touch. Ja? Wir warten auf die Bahn, wir warten auf die Post, wir warten auf den Urlaub, wir warten auf schönes Wetter, auf einen Arzttermin, auf die Hotline, dass da sich endlich jemand rückruft. Bei uns macht Warten wenig Sinn, weil wir empfinden das als Zeitverschwendung. Doch die Bibel sagt, und auch hier der Psalmbeter sagt, Warten ist die eigentliche Kunst im Ruhen. Ist eigentlich das, was du da tun kannst. Man könnte fragen, ja, was heißt denn warten? Frag mal eine Mutter vor ihrer Geburt, was warten für sie heißt. Frag mal einen Gärtner, der seinen Garten neu angelegt hat, was warten für ihn heißt. Frag mal einen Landwirt, wir haben es vorhin gehört, der auf seinem Acker was ausgesät hat und jetzt darauf wartet, was da wächst. Warten heißt auf Gott Zeit lassen, dass Gott wirken kann. Die Bibel ist voller Geschichten des Aushaltens, des Wartens. Abraham wartete Jahrzehnte, Josef wartete im Gefängnis, Israel wartete 400 Jahre auf Befreiung. Und die Jünger warteten zwischen Karfreitag und Ostern auf ein Wunder. Wartezeit ist keine verlorene Zeit, sie ist Gottes aktive Zeit in deinem Leben. Sie stärkt dein Vertrauen, denn Gott arbeitet an den Umständen und arbeitet auch an dir. Andrew Murray war ein südamerikanischer Erweckungsprediger, tief im Pietismus verwurzelt. Der hat ein ganzes Buch über das Thema Warten geschrieben, Warten auf Gott. Und da schreibt er, das Warten auf Gott ist das Stillhalten der Seele vor ihm, das Erkennen, dass er Gott ist, dass er handeln wird und dass er es alleine tun kann. Andrew Murray war zutiefst davon überzeugt, dass es nicht so sehr auf unsere Aktion ankommt. Und er hat das Schmerzliche erfahren. Er musste mal auf einer großen Konferenz in London predigen und da wurde er sehr, sehr stark kritisiert von allen Seiten. Er wäre ein Lügner, er wäre ein falscher Prophet und all sowas. Und er hatte sich mit seinen Brüdern zusammengesetzt und die haben gesagt, ach, das stimmt doch alles gar nicht. Und er sagte, doch, wenn da was dran ist, dann soll es mir der Herr zeigen. Und dann ist er schlafen gegangen und am nächsten Morgen hatte er wahnsinnige Rückenschmerzen, konnte gar nicht richtig aufstehen und musste im Bett bleiben, musste seine ganzen Termine absagen. Und er wollte doch auf diese Kritik antworten. Er wollte doch da was gegensetzen. Und in diesem Bett hat er einen Zettel geschrieben und hat gesagt, ich schreibe mal jetzt auf, was ich lerne aus dieser Wartezeit. Das Erste, was er lernt, ich bin in dieser Lage, weil Gott mich hier hineingebracht hat. Es ist sein Wille und darin liegt meine Ruhe. Das Zweite, was er aufschreibt, ist, ich bin in dieser Lage, in seiner Liebe bewahrt und gehalten. Nichts kann mir schaden. Und das Dritte, ich bin in dieser Lage, damit ich lerne, seinen Segen zu empfangen und zu wachsen. Und das Vierte, ich bin in dieser Lage, nur so lange, wie es Gott will und für nötig hält. Dann hat er diesen Zettel zusammengeknuddelt und in seine Tasche gesteckt. Und dann kam seine Haushälterin rein und sagt, da draußen ist eine Frau, die hat so große Nöte und sie will unbedingt mit Ihnen sprechen. Und sagt, ich kann nicht, mein Rücken tut so weh, aber geben Sie ihr den Zettel. Und so ist der Zettel bis heute erhalten geblieben. Und bei einer Frau, die dann die Autobiografie von Andrew Murray geschrieben hat, gelandet. Und immer wieder ist dieser Zettel für ihn so wichtig geworden. Ich bin in dieser Lage, nicht weil sie so schön ist, sondern weil Gott mich hineingebracht hat und es sein Wille ist. Nur solange er es will, bin ich in dieser Lage. Ich bin in dieser Lage, in seiner Liebe bewahrt und ich lerne aus dieser besonderen Situation. Jesus hat seinen Jüngern genau das auch beigebracht. Von dem Glücksmoment zum Gottesmoment. Nach der Speisung der 5000 trieb er sie hinaus aufs Meer. Warum eigentlich? Warum macht Jesus sowas? Da haben sie gerade was Schönes erlebt, da konnten sie gerade ein Fest feiern, da ist gerade was gelungen. Und Männer brauchen ja immer so ein bisschen Erfolg, damit sie weiterarbeiten, ja, und angetrieben werden. Und jetzt wäre doch der Zeitpunkt, jetzt die Großevangelisation im Norden Israels zu planen. Und Jesus schickt sie aufs Wasser, auf die Wellen. Es wird dunkel, er selber ist am Beten. Und sie werden sitzen einsam in ihrem Boot. Das Boot schaukelt, sie arbeiten und sie rudern und sie schöpfen Wasser und sie machen alles Mögliche. Und die Fischer, die eben gerade noch dachten, wir brauchen diesen Herrn nicht, wir können allein unser Boot steuern, die kriegen auf einmal gesagt, du kommst gegen den Sturm nicht an. Und dann kam mitten in der Nacht Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Was für ein Gottesmoment. Er war nie weg, er war immer mit ihnen, bei ihnen. Er sprach mit seinem Vater über sie. Er setzte sich für sie ein. Er ist da. Seid getrost und fürchtet euch nicht. Das Faszinierende ist, Christus sagt nicht, wir sollen erst den Sturm beruhigen und dann kommt er zu uns, wenn es ganz ruhig ist bei uns, sondern er kommt zu dir mitten in deinen Sturm hinein. Erwarte ihn. Erwarte, dass er zu dir spricht. Öffne dich ihm. Zeig dich ihm. Der auferstandene Christus hält an uns fest. Das hebräische Wort für warten ist ein Bindungswort. Es heißt eigentlich, es hat was mit einem Strick, mit einem Band zu tun. Und dieses Band geht von mir zu Gott. Ich bin an Gott angebunden, wenn ich auf ihn warte. Ich habe eine feste Hoffnung, eine Erwartung nach vorne. Es ist nicht eher ein Abwarten, bis die Situation vorbei ist, sondern es ist ein Erwarten, dass Gott zeigt, sich zeigt, dass Gottes Wirken sichtbar wird. Zum Schluss die Metapher, die kommen muss. Ein Fußballspiel, bei dem ich auf der Gewinnerseite bin, ist ein gutes Spiel und ich erwarte, dass das Spiel super ausgeht, weil ich weiß, ich siege. Wenn ich aber 1-7 zurückliege, dann ist für mich das Spiel nur noch ein Abwarten, bis es endlich zu Ende ist. Wir Christen warten nicht ab, dass Jesus irgendwann bald wiederkommt, sondern wir erwarten ihn heute, hier und jetzt. Wenn ich auf die Geschichte Hebrons schaue, dann ist das eine Geschichte voller Gottesmomente, in der Gott eingegriffen hat, in der er seine Verbindung zu den Schwestern bis heute gehalten hat. Angefangen 1902, als eine Witwe in Franzburg wahrscheinlich einen Brief geschrieben hat, ich weiß es nicht, und darauf gewartet hat, dass sie Hilfe bekommt, um hier in Marburg alleinerziehenden Mädchen und jungen Frauen ein Versorgungshaus möglich zu machen. Und es kam eine einzelne Diakonisse, Schwester Emilie Losereit. Und sie wurde gesandt von Westpreußen hierher. Und kurz darauf entstand ein Werk hier, 1908 das Mutterhaus und 1909 Tabor. Dieses Warten von Leuten auf Gottes Wirken immer Großes hervorgebracht. Es gäbe dieses Haus nicht, es gäbe diese Halle nicht, wenn Schwestern, Mitarbeitende hier im Haus nicht darauf gewartet hätten, dass Gott was Großes tut. Dass sie trotz der Stürme, trotz der Niederlagen, trotz der Fehler und Verzweiflungen, die es auch gab in der Geschichte, weitergemacht und durchgehalten haben. Und lassen Sie es mich sagen, es gäbe uns in Tabor nicht, gäbe es die Schwestern nicht. Weil mit dem Anfangsschwung von Hebron wurde auch Tabor gleich mitgegründet. Und dafür sind wir Ihnen bis heute von Herzen dankbar. Sei stille und warte auf Gott. Das wollen wir heute tun. Feiern und loben, dass uns Gott in der Stille begegnet und uns in seinen Momenten seine Liebe zeigt. Gott segne Sie. Amen.